Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute rote Gourmet-Fraktion. Jetzt dreht er völlig durch. Discounter-Bashing und Boulevardfernsehen, okay, aber bewaffneter Kampf, das muss nicht sein. Nee, darum geht's natürlich auch nicht. Gourmet ist das Stichwort. Rote Gourmet-Fraktion. Heute ist nämlich Ole Plogstedt zu Gast. Der Caterer der Stars, wie manche sagen. Promi-Koch hört er weniger gern. Rote Gourmet-Fraktion heißt sein Catering-Service, mit dem er schon die Ärzte bekocht hat, die Toten Hosen, Jan Delay und viele andere. Der Name passt aber halt auch in diesen Podcast und zu ihm sowieso. Ole ist nämlich noch mehr, zum Beispiel Oxfam-Botschafter. Hier engagiert er sich gegen Ausbeutung in wirtschaftlich benachteiligten Ländern und jetzt kommt's, durch deutsche Supermärkte. Und ich darf hier ergänzen und Discounter. Wir haben eine Menge zu besprechen, glaube ich. Ich freue mich drauf. Also, los geht's. Hallo Ole.
Ja, hallo Martin, hallo allerseits. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du direkt zugesagt hast. Das freut mich sehr. Du passt ja hier wirklich super rein. Wir haben beide ja schon festgestellt im Vorgespräch und wir haben es ja auch schon mal so getroffen, irgendwie alles hängt mit allem zusammen. Ja. Und du hast eine Menge erlebt in deiner Tätigkeit, die ich gerade schon erwähnt habe. Du arbeitest außerdem ja nun mal auch mit Lebensmitteln und kaufst sie nicht nur ein, wie die meisten von uns. Deswegen schlage ich vor, lass uns doch gleich mal damit einsteigen, wie was Oxfam über deine Botschaftertätigkeit sagt, nämlich du engagierst dich gegen Ausbeutung. Das ist ja nicht irgendein Wort. Ausbeutung durch deutsche Supermärkte und Discounter. Wenn ich das so in einem Fernsehbeitrag texten würde, würde die Rechtsabteilung wahrscheinlich eine Menge E-Mails an mich schreiben oder hinterher bekommen. Und die Frage ist, was für eine Ausbeutung? Erzähl doch einfach mal direkt, worum es da geht.
Naja, die Ausbeutung, also ich war halt mit Oxfam 2016 und 2017, ich war zweimal in Ecuador und habe mich da mit Leuten getroffen, wie zum Beispiel dem damaligen, also das war früher ein Pestizidflieger, der ist diese kleinen Flugzeuge geflogen und hat Gifte auf die Bananenplantagen gebracht, hat sich aber auch erzählen lassen, dass das alles völlig harmlos sei und irgendwann ist er selber erkrankt. Und er hat dann festgestellt, was er da eigentlich für einen Müll auf die Felder bringt, hat die Seiten gewechselt und hat eine Gewerkschaft gegründet, die by the way irgendwie übrigens auch gerade staatlich anerkannt wurde, also gerichtlich anerkannt wurde, was in Ecuador nicht üblich war. Also da gab es bisher, sind diese Gewerkschaften, man kennt da eigentlich gar keine Dachgewerkschaften bis zu diesem Zeitpunkt, wie bei uns, sondern das sind eigentlich mehr so Betriebsräte oder so. Also da haben die einzelnen Farmen. Aber wenn halt irgendwie ein Bananenarbeiter, eine Bananenarbeiterin sich in der Gewerkschaft engagiert, dann werden die sofort entlassen, kommen auf schwarze Listen und sind somit quasi tot für den gesamten Bananenarbeiter in den Markt in Ecuador. Das heißt, sie haben dann gar keine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen, was sowieso nicht viel ist, was sie da kriegen. Sie werden teilweise, arbeiten sie ohne Verträge, sind den Sozialversicherungen ausgeschlossen. Teilweise kriegen sie dann irgendwie ein weißes Blatt Papier, was sie unterschreiben müssen und sehen das nie wieder. Das sind dann ihre Verträge. Ja, und dann werden sie halt auch wirklich übelst mit diesen Pestiziden vergiftet. Und das geht halt so weit, dass deren Kinder wirklich mit, entweder als kriegen, haben sie Fehlgeburten oder sie kommen halt mit Behinderung zur Welt. Ich habe da in Ecuador eine Schule inmitten von Bananenfeldern besucht. Es war eine ganz normale Schule, aber da waren fast alle Kinder, waren Kinder mit Behinderung. Also mir sind wirklich die Tränen in die Augen geschossen. Und das sind, also da fliegen auch tatsächlich die Flieger rüber. Es ist also nicht nur so, dass das über das Erbgut weitergetragen wurde, diese Krankheiten, sondern halt wirklich auch, weil dann halt irgendwie diese Flieger darüber fliegen und der Wind natürlich, die dann irgendwie auch schön in diese Schule weht. Ne? Nur ist es auch so, dass die auch gar keine Möglichkeit haben, das zu beweisen, dass das daher kommt. Deswegen haben sie ja gar keine rechtlichen Handhaben. Aber es ist natürlich offensichtlich irgendwie, dass das daher kommt. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wir haben uns da mit sehr vielen BananenarbeiterInnen getroffen, so teilweise echt einen konspirativen Treffen, weil das durften natürlich die Farmbesitzer nicht wissen, weil die halt sonst irgendwie auch sofort Repressalien ausgesetzt wären. Und da war es zum Beispiel so, dass die dann einmal tatsächlich irgendwie Blut abgenommen haben und das dann irgendwie dann gesagt haben, schicken wir ins Institut. Dafür haben sie den $40 abgenommen, aber so eine Untersuchung kostet dann nur $20. Also dann haben sie da noch, also das muss man mal überlegen. Und dann haben sie noch nicht mal Ergebnisse bekommen. Also die haben nie diese Ergebnisse gekriegt. Also das ist wirklich, also da muss doch jemand sitzen und sich genau solche fiesen Dinge ausdenken, wie ich die noch weiter drangsalieren kann. Und das ist, finde ich, ein unerträglichen Zustand.
Ja, und dieser Zustand ist natürlich einerseits sehr, sehr weit weg von uns, Ecuador, und hat gleichzeitig aber natürlich bei fast jedem Einkauf mit uns zu tun. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Diese Woche gibt es bei Netto, das ist der Discounter, der zu Edeka gehört, ein Kilo Bio-Bananen für 1,69. Das sind diese Bio-Bananen vermutlich oder hoffentlich zumindest nicht mal die, von denen du gerade erzählt hast, die dann auch noch aus Flugzeugen dann so mit Pestiziden besprüht werden. Dennoch, da sehen wir schon, Bananen sind wichtig für die deutschen Konzerne. Das sind nämlich sehr geeignete Werbeprodukte. Also günstige Bananen auf dem Prospekt kommunizieren zu können, heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute für diesen Einkauf dann jetzt zu mir in die Filiale kommen, weil ich die Bananen diese Woche günstig habe, die ist sehr groß. Hast du das Gefühl, dass dieser Zusammenhang zwischen wirklich Kindern, die in der Schule sitzen und mit Pestiziden geduscht werden, und unseren günstigen Bananenpreisen, ist das hier in Deutschland bekannt genug?
Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich nicht bekannt. Also man muss sich überlegen, ne? So ein Kilo Äpfel kostet wirklich mehr. Das ist ja das beliebteste Obst und das kommt hier in Hamburg von der anderen Elbseite. Und dann kommen von der anderen Seite der Welt aus Ecuador die Bananen, die um einiges günstiger sind. Und das ist halt auch alles komplett nicht kostendeckend. Das heißt, den Preis, den die Banane eigentlich kostet, der lastet dann auf den Bananenarbeiterinnen, Bananenarbeitern, Kleinbäuerinnen und natürlich auf der Umwelt, ne? Also wir machen mit den Pestiziden, machen wir alles kaputt. Bei Biobananen ist es natürlich, dann haben wir wenigstens die Pestizide nicht. Aber trotzdem, es gibt zum Beispiel, also ich glaube in Peru, da werden sehr viel Biobananen angebaut. Da gibt es aber keine, also da gibt es keinen Mindestlohn und eigentlich gar keine Absicherung für die ArbeiterInnen. Das heißt, wenn man Bananen kauft, muss man da schon drauf achten, dass man Bio- und Fairtrade kauft, ne? Und dann ist es ja auch so, dass dann hast du ja irgendwie viele Zertifizierungen, wie zum Beispiel Rainforest Alliance, ist dieser Frosch, ne? Irgendwie, wo sich auch der WWF drauf beruft. Und also da haben wir tatsächlich die allerschlimmsten Verhältnisse auf den Plantagen erlebt. Also wir sind auf so eine Rainforest Alliance zertifizierte Plantage gefahren und mit dem Jorge Acosta, mit diesem Pestizidpfleger, der diese Gewerkschaft hat, und die sind wirklich entgegengerannt und haben irgendwie, oh, wir haben jetzt schon 2 Wochen kein Geld gekriegt und das muss doch meine Familie ernähren und hast du nicht gesehen, und waren, also ne, die hatten auch alle Flecken auf den Armen, das sind irgendwie diese so Pigmentstörungen durch diese Pestizide, und der eine hat sogar erzählt irgendwie, dass er, also seine Familie wohnt 200-300 Kilometer von dieser Hacienda, wo er da gearbeitet hat. Die haben da so kleine Baracken, wo sie in Doppelstockbetten irgendwie auf kleinstem Raum untergebracht sind. Und der konnte sich noch nicht mal das Busticket 200 Kilometer leisten, um regelmäßig seine Familie zu besuchen. Das passiert nur 1-2 Mal im Jahr. So, also das ist eigentlich, ist es Sklaverei, ne?
Letztlich schon, und da ist natürlich dann interessant zu hören, wie sprechen deutsche Konzerne, vor allem die 4 Großen, über diese Zustände? Also wird das letztlich sozusagen, was die Verantwortung angeht, abgestritten, weil man sagt, wir arbeiten hier auch nur mit Zulieferern, wie in vielen anderen Bereichen auch, und diejenigen sind dafür zuständig, was für Zustände vor Ort herrschen? Oder ist die Wahrheit mittlerweile ganz einfach sozusagen offensichtlich? Das heißt also, durch Kampfpreise, die uns hier in Deutschland in die Märkte locken sollen, sind die Zustände vor Ort so, wie sie sind?
Ja, so wird das vermutlich sein. Also besonders perfide ist natürlich auch, dass diese günstigen Bananen, also das wird ja auf dem Rücken der Arbeiterinnen ausgetragen und auch der Umwelt. Und eigentlich ist das ja dann ein Marketing-Tool von den Supermarktkonzernen. Ne, man möchte, dass auch der Resteinkauf da gemacht wird. Die Bananen sind günstig, weil ich glaube, Milch ist auch so ein Eckpfeilerprodukt. So, das sind so irgendwie so diese klassischen Sachen. Dafür werden Leute wirklich ausgebeutet und mit miesen Tricks werden Mindestpreise und alles Mögliche umgangen. Was ich halt nicht verstehe, es ist ja in Ordnung, wenn die Supermärkte sagen, ich möchte gerne was günstig anbieten, um meine Kunden zu locken. Das ist ja nur Wettbewerb. Aber das auf dem Rücken der Leute und der Umwelt auszutragen, das ist einfach perfide. Dann sollen sie das aus ihrem Marketingbudget machen. Und ein bisschen was verdienen sie ja. Ich meine, wir wissen ja irgendwie, wie viele Milliarden schwer Leute sind, wie Dieter Schwarz und so, der Netto und Lidl oder andere, wie schwer die sind.
Ja, ja. Ich habe anfangs gedacht, als ich sagte, wir sprechen jetzt über die Ausbeutung, für die deutsche Discounter verantwortlich sind, dass jetzt viele Mitarbeiter hier aus Deutschland denken, oh, es geht um mich. Also, weil auch das ja ganz gut
ist. Ja, aber du, wir müssen gar nicht weit, also eigentlich hätte ich gar nicht nach Ecuador fahren müssen, um diese Zustände zu sehen, weil die, also dieser Mechanismus, der findet sich bei den Tomaten, bei dem Fleisch, du musst nur noch irgendwie hier in irgendeinen großen Tönnies-Konzern gehen, wo du Arbeiter hast aus keine Ahnung, Bulgarien oder so, die halt auch irgendwie ihr Werkzeug selber zahlen müssen, ihre Arbeitssachen, ne? Das ist ja irgendwie in Ecuador eigentlich genau das Gleiche. Da haben wir zum Beispiel erlebt, ne? Denn Rainforest Alliance zum Beispiel für eine Kontrolle haben sich angemeldet, also die melden sich vorher an.
Das ist praktisch bei Kontrollen.
Ja, das ist sehr praktisch. Vor allem, ich habe dann auch tatsächlich mal eine gefragt von Rainforest Alliance, warum die sich dann anmelden. Naja, die müssten ja ihre Unterlagen zusammensuchen. Was aber dann passiert, wenn sie dann gehen sie zu dieser Nacherntestation, wo die Bananen dann gewaschen werden und so und verpackt werden. Und dann auf einmal wird dann alles gekalkt, dann kriegen sie für diesen Tag Schutzklamotten. Alle, die keinen Arbeitsvertrag haben, die werden irgendwie auf die Plantage geschickt oder kriegen mal einen Tag frei oder irgendwas, den sie natürlich nicht bezahlt kriegen, ist ja klar. Und dann gibt's den Stempel. Und Rainforest Alliance verdient sogar noch an jeder zertifizierten Banane. Das muss man sich mal vorstellen. Also die haben tatsächlich eine Wirtschaft... Die verdienen okay. daran, ja. Das ist ja ein wirtschaftliches Interesse daran, ihre Bananen zu zertifizieren. Das weiß ich von dem Roche Acosta, dem Gewerkschafter, der für die Rechte der Bananenarbeiterinnen kämpft.
Ja, das scheint bei diesen Zertifizierungen sowieso ein Problem zu sein, das mittlerweile ja in Kauf genommen wird. Mir hat mal jemand, sagen wir mal, jemand aus der Branche off the record erzählt, dass selbst wenn ein deutscher Lebensmittelhändler ein echtes Interesse daran hätte, diese Zustände zu verbessern, dann wird man irgendwann zu der Frage kommen, was kostet uns das denn? Und dann steht man in Konkurrenz, oder diese echten Kosten der Verbesserung der Zustände vor Ort stehen dann in Konkurrenz zu den Kosten, die so ein Label verursacht. Also Rainforest Alliance oder Fairtrade. Und dann sitzt dann am Ende einfach jemand in Deutschland, der sagt, okay, aber so ein Fairtrade-Aufkleber ist halt einfach billiger, als wenn wir es selber machen. Die Menschen in Deutschland sind zufrieden. Und wenn wir es jetzt doch selber machen und die Preise erhöhen müssen, verlieren wir Kundschaft. Also das ist auch, ich weiß das, ich habe es erzählt bekommen, in Deutschland durchaus bekannt, das Problem. Aber eben auch, dass die Lösung eine sehr, sehr bequeme ist. Also Aufkleber, vermeintliche Zertifizierung lohnen sich mehr. Das Bananenproblem übrigens ist auch bekannter als mir bis vor kurzem klar war. Ich hatte ja die Gelegenheit, den Präsidenten des Bundeskartellamts zu interviewen für eine Recherche zu Preisen, die eigentlich zu hoch sind. Da kommen wir gleich zu, weil sich das ja vielleicht hier ein bisschen wieder widersprüchlich anhört. Aber der begrüßte mich tatsächlich auch mit, Sie wissen, wer in Deutschland den Bananenpreis macht, oder? Und das habe ich seit dieser Recherche ein paar Mal gehört. Weißt du, wer den Bananenpreis macht, in Anführungszeichen?
Ich glaube, es gibt sogar einen Namen. Dubeck?
Nee, es ist einfach Aldi, durch die Marktmacht.
Ja, genau. Und das ist ja auch dieser große Vorwurf, den auch Oxfam an die großen Konzerne hat, dass sie ihre Marktmacht dafür nutzen, Leute auszubeuten, anstatt diese Marktmacht zu nutzen, Leute zu schützen, das könnten sie ja auch. Also sie könnten ja diese Marktmacht nutzen. Na klar, dieses Lieferkettengesetz, was herausgekommen ist und leider sehr abgeschwächt ist, aber das soll ja gewährleisten, dass entlang der gesamten Lieferkette der Importeur verantwortlich dafür ist, dass das halt einfach keine Menschenrechte und auf der Strecke bleiben, dass Umweltstandards eingehalten werden und so weiter. Ja, das hast du halt... Jetzt habe ich den Faden verloren. Mach du mal weiter.
ich hab den Faden gefunden. Hier.
Genau. Das sind so viele Themen irgendwie. Das
ist ja, es sind so viele Themen, die aber alle halt zusammenhängen in dem Augenblick, wo man so einen Laden betritt. Ne? Und um diesen Widerspruch jetzt einmal zu erklären, der vielleicht jetzt der einen oder anderen Hörerin auch aufgefallen sein mag. In den letzten Folgen und im letzten Fernsehbeitrag haben wir viel darüber geredet, dass durch Einheitspreise, die wir nachgewiesen haben, also bei Discountern und Supermärkten, wir rein wettbewerbstheoretisch sehr wahrscheinlich mehr für die meisten Lebensmittel zahlen, als wir zahlen müssten. Jetzt werden andere sagen, Moment, aber jetzt redet ihr ja gerade über Kampfpreise bei Bananen oder so. Ja, das Ding ist folgendes, es gibt so ein paar sogenannte Ankerprodukte. Das sind Bananen, ich habe es eben schon gesagt, wenn die günstig sind, das mögen Deutsche gerne, dann gehen sie in den Laden, wo die günstig sind. Ein anderes Riesenthema ist immer wieder ja die Milch, also wo Milcherzeuger uns seit vielen, vielen Jahren sagen, wir können von dem, was wir für einen Liter Milch bekommen, im Grunde diesen Liter Milch gar nicht produzieren. So, das geht auf Kosten der Kühe übrigens mal so ganz nebenbei. Das geht auch auf Kosten der Gesellschaft, wenn die EU nämlich mit Agrarsubventionen noch und nöcher diese Lücke versucht zu schließen. Aber am Ende steht dann eben, wenn man möchte, jedenfalls recht günstige Milch im Discounter und im Supermarkt. Ich meine mit, wenn man möchte, man kann für Milch auch mehr ausgeben, weil da ein Markenname draufsteht. Da hat die Kuh im Zweifel aber auch nichts davon. Das sind aber diese sogenannten Ankerprodukte und die werden tatsächlich häufig zu absoluten Kampfpreisen angeboten. Das ist aber nur eine Handvoll. Das sind vielleicht ein, zwei Dutzend Produkte, auf die die Deutschen, schon unsere Omas, angesprungen sind. Wenn es dort die Milch günstig gibt und die Eier und das Mehl, dann wird alles andere dort sicherlich auch günstig sein. Und so funktionieren wir heute auch noch. Wir lassen uns davon anlocken, beeindrucken. Und wenn wir dann schon mal da sind, dann machen wir den restlichen Einkauf eben auch noch. Und da wird dann das Geld gemacht. Dann kaufen wir nämlich auch noch das Heinz-Ketchup, Nutella und so weiter. Genau, Und ich sag mal so, der Nutella-Erzeuger Ferrero wird wahrscheinlich weniger Probleme haben, von der Marge zwischen Produktion und Verkaufspreis zu leben, als eben der Bananenbauer oder die Milchbäuerin. Genau. So, und jetzt haben wir es erklärt, ganz, ganz billig und viel zu teuer steht dann häufig halt nebeneinander. So.
Ja, das ist leider wahr. Ich habe ja irgendwie neulich vor drei Jahren ein Video gedreht auf meinem kleinen YouTube-Kanal, Kulinarisch Solidarisch. Das ist während der Corona-Krise entstanden. Da ging es ums Containern. Da bin ich mit einem Bremer Künstler Containern gegangen. Und witzigerweise, eigentlich gar nicht witzigerweise, ist überhaupt nicht witzig, haben wir in den Mülltonnen eigentlich fast nur die Produkte gefunden, die schon unter prekären, menschenrechtsverachtenden und klimaschädlichen Umständen hergestellt wurden, ne, produziert wurden. Also Bananen,
Ananas. Ich werde
das
Video hier übrigens verlinken, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Das Video verlinke ich, da kann ich das jeder mal angucken.
Sehr gerne.
Ich habe es auch gesehen. Man glaubt wirklich, aufgrund eurer Treffsicherheit, in Anführungszeichen, man glaubt es fast nicht. Ihr musstet ja nicht lange suchen für eure Funde, aber erzähl ruhig weiter.
Ja, genau. Also wir haben beim ersten Spot haben wir einen Rentner getroffen. Den haben wir natürlich nicht gefilmt. Den haben wir zwar ganz kurz gefragt. Also mit seinem Rollator hat er sich da seine Weintrauben aus dem Müll geholt. Und es ist so demütigend gewesen. Und es war so ein Schlag in die Magengrube. Dann haben wir, wir haben uns ja auch strafbar gemacht dabei. Ne? Und wobei ich das eigentlich auch wiederum ein Thema finde, was ich eigentlich... Also wenn wir jetzt keine Lebensmittel wegwerfen würden und die, dann müssten wir uns auch keine Sorgen darum machen, ob es jetzt verboten ist oder nicht, irgendwie im Müll zu wühlen.
So. Ja, das ist immer ganz interessant. Ich habe es gerade mal versucht rauszufinden, wie denn die aktuelle Rechtslage ist für dieses Containern. Also um es nochmal einzuordnen, Containern heißt, du gehst nach Ladenschluss auf das Grundstück eines Lebensmittelhändlers. Meistens dann irgendwie in die Ladezone oder so, wo die Lastwagen ankommen. Da stehen nämlich auch die Müllcontainer und Mülltonnen. Und sofern die nicht verschlossen sind, machst du den Deckel hoch und guckst, was es da noch Leckeres zu essen gibt. So, erzähl doch mal,
wenn du über den Zaun steigst, dann ist es Hausfriedensbruch, ne?
Das haben wir so, auch also gemacht. Hausfriedensbruch, ja. Dann haben wir, wenn die Mülltonne abgeschlossen ist.
Du hast übrigens auch, also das gibt ja noch, es gibt ja also Lidl und Aldi zum Beispiel, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da sind so eine riesen Müllpressen, wie so ein Geschwür an den Supermärkten dran. Das heißt, da kannst du gar nicht containern, da wird alles direkt reingeschmissen und sofort zerquetscht. So, und der Cem Özdemir hat sich ja mit dem Buschmann vor einiger Zeit, hat das mal irgendwie auf den Tisch gebracht, dass sie gerne das Containern straffrei machen würden. Und das finde ich auf der einen Seite, wenn man damit die Debatte anstößt, ja ganz gut. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das trotzdem irgendwie eigentlich ein Schlag ins Gesicht in die Magengrube. Aber ich vermute mal, dass er eher das mit dem Buschmann von der FDP machen könnte, als wie in Frankreich irgendwie an die Supermarktkonzerne zu gehen, wo du verpflichtet bist, die übrig gebliebenen Lebensmittel dann wirklich an die Tafel zu spenden. Und dann ist es aber auch so, dass irgendwie bei der Tafel, die darf wieder nichts nehmen, wo das MHD abgelaufen ist.
Was ja übrigens auch die Begründung ist, jedenfalls die offizielle, der Märkte, weshalb sie das Containern eigenständig sozusagen unterbinden möchten und dann teilweise abschließen, die Mülltonnen und so weiter. Sie sagen, wir sind dafür verantwortlich, weil es bei uns auf dem Grundstück steht, was die Menschen nachher essen und sprich,
Digga,
was
sie wollen natürlich einfangen. Lebensmittel verkaufen irgendwie, das ist doch der Grund.
Ja.
Aber es gibt auch einzelne Supermarktleiter, die das auch abgeben. Also das darf man auch nicht vergessen. Es gibt welche mit Herz, die die da vor dem schlöden Mammon irgendwie auch die Menschenrechte im Auge haben. Also das darf man jetzt auch nicht sagen, aber das sind halt wirklich Einzelpersonen, die manche Märkte betreiben. Ne?
Ja, also einzelne Kaufleute, ne? Und womöglich auch der ein oder andere Filialleiter oder Filialleiterin bei Discountern, das kann ich gerade nicht sagen, aber du sagst ja, du hast ja selber diese Müllpressen gerade angesprochen. Ich sag mal so, Milliardär oder Milliardärin, so wie die Albrechts oder Schwarz, wirst du halt nicht, wenn du die Lebensmittel verschenkst.
Das so. Also ich habe leider die ganzen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist, hat mal die damalige Vorstandsvorsitzende oder Chefin von Oxfam Deutschland ausgerechnet, wie lange eine brasilianische Kaffeeplantagenarbeiterin arbeiten muss, um das Vermögen von Dieter Schwarz zu erreichen. Und ich habe es vergessen, es war eine utopische Zahl, irgendwas mit irgendwelche Millionen Jahre waren das jedenfalls. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist so.
Also Dieter Schwarz, der Gründer von Lidl, der damals Lidl, Aldi Konkurrenz gemacht hat, mit geschätzten gerade rund 40 Milliarden, der sich ja gerade in Baden-Württemberg so ein eigenes Imperium, also von den billigsten Bananen, über die wir sprechen, bis hin zu einer KI-Firma und Google-Kooperation, alles hinbaut, wie er es gerade brauchen kann. Man kann es sich ja vorstellen. Stell dir vor, du gewinnst eine Million im Lotto. Das kannst Wahnsinn. Also diesen Kontoauszug muss man sich mal vorstellen. Und der hat 40 Milliarden.
Genau, so. Das kannst du mal ausrechnen. Also das kann man eigentlich ganz, ganz einfach ausrechnen. Wenn du eine Million im Lotto gewinnst und das jetzt mal in Sekunden umrechnest, bist du bei 11,57 Tagen. Oder in, sag ich mal, angenommen sind jetzt Kilometer, du läufst irgendwie, machst eine Wanderung, 14 Kilometer, eine Million ist ein 14 Kilometer. Wenn du jetzt aber eine Milliarde Sekunden hast, eine Milliarde nur, nicht 40, eine Milliarde, dann bist du bei knapp 32 Jahren, beziehungsweise müsstest nach Kapstadt laufen in deiner Wanderung.
Ja.
Also das wäre dann das Verhältnis zwischen 14 Kilometer Wanderung und dem Weg nach Kapstadt. Und das nur bei einer Milliarde. Und vor allem, also was ich halt auch immer so niederträchtig finde, ist, dass am Ende das ja auch alles auf dem Verbraucher und der Verbraucherin ausgetragen wird. Das heißt, die sind diejenigen, die zu viel Lebensmittel wegschmeißen, heißt es immer. Und was statistisch sogar stimmt, aber es ist ja irgendwie auch ein bisschen Trugschluss. Also das heißt, du kannst ja teilweise nur Dreierpackungen in Plastik eingepackte Paprikaschoten kaufen, wo, wenn du zu Hause ankommst, mindestens eine irgendwo matschig ist. Oder du wirst mit Angeboten gelockt, wo du viel kaufen sollst und am Ende kriegst du es gar nicht verarbeitet. Und letzten Endes, und da kommen wir auch wieder dahin, dass es wieder in alle Themen reingreift irgendwie. Es gibt ja viele Leute, die einfach nicht viel Geld haben und die einfach jetzt auch dem beraubt sind, sich moralisch und ethisch korrekt zu ernähren, ne? Also ein bisschen mehr auszugeben, in Bioläden zu gehen und so weiter. Das kann sich halt viele Leute einfach nicht leisten. Ich will sie gar nicht freisprechen damit, aber da kommen wir dann wieder in das Thema hin, dass wir eigentlich jedem Menschen eine vernünftige Grundversorgung irgendwie gestatten müssen, ne? Und wo jetzt der Trend hingeht, ist, dass das Bürgergeld schon wieder angegriffen wird. So, aber egal, wir schweifen ab, aber ne, das zeigt mal wieder, dass es wirklich in alle Bereiche reingeht.
Das ist ja das Spannende an dieser Branche und an diesem Thema, wie leicht man abschweift. Das zeigt aber auch, wie kurz die Wege in Wahrheit sind, von einem Thema zum anderen. Ich würde gerne aber deshalb nochmal ganz bewusst beim Containern bleiben und nochmal hören, was ihr denn dort tatsächlich alles gefunden habt, wirklich in Mülltonnen. Und der erste visuelle Eindruck ist ja, im Grunde wie zu Hause, ich mache den Deckel von der Biotonne hoch. Es wirkt erstmal nicht appetitlich, aber dann guckt man genauer hin. Und was habt ihr gefunden?
Ganz viel Bananen. Also das ist wirklich, das ist das, was die werden ziemlich schnell braun und sind dann irgendwie nicht mehr verkaufsfähig. Dann Blumen zum Beispiel, was auch ein großes Thema ist. Ne? Da wird auch viel Umwelt und Menschenrechte bei geschändet sozusagen. Ananas, Trauben, Fleisch. Spargel, Erdbeeren, also alles die Sachen, wo es wirklich massive Ausbeute gibt. Ne? Und dann haben wir zum Beispiel auch Dosen gefunden, die noch irgendwie 2-3 Jahre haltbar waren. Also da war das MHD gar nicht abgelaufen. Da war nur ein kleines Stück vom Etikett abgerissen. Mhm. Und die schmeißen das weg. Also das geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir diese ganzen Lebensmittel dann sortiert haben, gewaschen haben, verarbeitet haben. Wir haben einen Spargelsalat gemacht, wir haben einen Obstsalat gemacht, Obstspieße, die Bananen haben wir eingefroren und dann später ein Bananeneis draus gemacht und haben das alles ins Herz Ass gebracht. Das ist eine Anlaufstelle für Menschen ohne Obdach, unter denen natürlich auch sehr viele Geflüchtete. Ne? Und haben denen das quasi dargeboten. Die haben sich total gefreut, endlich mal was Frisches zu haben. Und wenn du jetzt überlegst, dass viele vielleicht doch genau deswegen fliehen, weil das System so ist, weil sie ausgebeutet wurden und fliehen mussten und dann diese Lebensmittel, für die sie fliehen mussten und für die sie ausgebeutet wurden, wie aus der Mülltonne geholt haben und ihnen zubereitet haben und gegeben haben, das ist wirklich krass. Also so gesehen haben wir in der Mülltonne noch viel mehr gefunden als nur Lebensmittel. Wir haben nämlich Menschenrechtsverachtung gefunden, wir haben Umweltschädigungen gefunden und wir haben Altersarmut gefunden und so weiter, ne, soziale Ungerechtigkeiten.
Ich finde, wenn du es so beschreibst, habt ihr da im Grunde fast schon Kunst gemacht mit dem einfachen Container, bei dem, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn man sich anschaut, was ihr da am Ende zurechtgeschnibbelt habt und was ihr dort vorbeigebracht habt im Herzass, da kommst du ja nicht ansatzweise auf die Idee, dass das Müll gewesen sein soll. Das sieht ja aus wie ganz normales Buffet in einem 4-Sterne-Hotel morgens.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, dass irgendwie 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeworfen werden, während 811 Millionen Menschen hungern auf der Welt. Also das sind jetzt die Zahlen von damals. Ich habe es damals recherchiert, als wir diese Sachen gedreht haben vor 3 Jahren. Und was auch wirklich beeindruckend ist, ist, stell dir eine Agrarfläche von 26 Hektar vor. Das ist ungefähr so viel wie ganz Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland zusammen. Also diese Fläche, wenn das alles eine Agrarfläche wäre, entspricht das dem, was wir wegschmeißen. Und das stößt noch dazu, unnötige 48 Millionen Tonnen Treibhausgase aus.
Ja.
Also so, und so gehen wir damit um.
Ja, weggeworfene Lebensmittel sind eine riesen Stellschraube, auch was Klimawandel und Klimaschutz angeht. Also wo tatsächlich jeder sofort mitmachen kann. Du hast aber selber gesagt, da gibt es dann eben auch diese Verpackungsproblematik. Also 3 Paprika eingeschweißt in einer Tüte. Oder die immer mehr werdende XXL-Werbung mit XXL-Packungen, die dann besonders günstig wirken, nützt einem aber halt auch nichts, wenn man die Hälfte dann davon wegschmeißt. Mhm. Wir haben neulich eine Zuschauerpost bekommen, wie es die manchmal gibt, vor meinen Beiträgen. Und da hat jemand gesagt, mach doch endlich mal was über Einkaufen für Singles. Denn entweder zahle ich zu viel, oder ich schmeiß halt was zu Hause weg. Und wenn man sich das anguckt, dass es über 40%, glaube ich, Single-Haushalte in Deutschland gibt. Und das sind ja nicht nur junge Leute, das können ja auch ältere sein oder verwitwete Menschen. Das ist wahnsinnig viel. Aber der Bedarf oder bedarfsgerecht werden die eben auch nicht behandelt in den Märkten, was am Ende dazu führt, dass ihr in den Containern und andere jetzt auch noch Essen finden, letztlich.
Ja, absolut, absolut.
Dein Kanal heißt ja kulinarisch solidarisch.
Genau.
Geht das denn am Ende überhaupt, wenn wir hier merken, wie man von Hölzchen auf Stöckchen kommt und wieder zurück? Kann das irgendwie klappen?
Was klappen?
Kulinarisch solidarisch miteinander umzugehen? Oder
naja, also im Prinzip ist das Ding ist ja, weißt du, während Corona war es dann so, man hatte Zeit, irgendwie Leute haben Podcasts gemacht, wir haben halt einen YouTube-Kanal aufgemacht, ein Kumpel und ich, der die Kamera führt. Und wir wollten halt jetzt nicht nur irgendwelche Kochvideos machen, sondern wollten da halt irgendwie noch ein bisschen was rankleben und haben gesagt, dass wir mit jedem Video, was wir machen, irgendwie eine gute Organisation oder gute Menschen oder irgendwie Leute, die Aufmerksamkeit benötigen, die darauf aufmerksam machen und denen das Essen widmen. Ja, so ist das halt entstanden. Das heißt, das ist der Sinn von kulinarisch solidarisch, dass wir quasi kulinarisch was kochen und uns solidarisch zeigen mit den Leuten, die was anpacken, weil das ist halt auch ein Ding, wo ich denke, eigentlich, also man ist ja auch so ohnmächtig, ne, wenn man sich diesen ganzen Wahnsinn anguckt und man muss irgendwas machen irgendwie, ob das jetzt irgendwas gegen rechts ist oder irgendwas, aber ich denke, in dem Moment, in dem man sich irgendwie demokratisch beteiligt, macht man schon, dann ist es eigentlich fast egal, an welchem Thema du angreifst, weil letzten Endes das alles irgendwie zu einer besseren Welt führen soll, zu einer gerechteren Welt und eine mit mehr Menschenrechten.
Und durch dein Engagement hast du aber ja schon die ein oder andere, sagen wir mal, Gesprächsmöglichkeit gehabt, die ja die meisten von uns dann doch nicht haben. Also du hast beispielsweise auch mit Hubertus Heil einen Podcast aufgenommen, in dem es ums Lieferkettengesetz ging. Erzähl doch mal, vielleicht ist nicht nur über dieses Gespräch, aber wie war dein Eindruck? Werden also, solche Probleme wirklich wahrgenommen, verstanden?
Ja, ja, also das muss ich tatsächlich sagen. Also es gibt ja den Hubertus Heil, der ist ja der Arbeitsminister. Und der hat eigentlich eine ähnliche Erfahrung gemacht, glaube ich. Das habe ich in dem Gespräch festgestellt, wie ich. Also ich habe da halt von meiner Erfahrung in Ecuador geredet und er hat tatsächlich auch in anderen Gesprächen diese Argumente zitiert, um Argumente für das Lieferkettengesetz zu haben. Ne? Das fand ich wirklich gut. Also finde ich toll, dass man da ein bisschen was, also Impulse geben konnte. Und er wurde von dem damaligen Entwicklungsminister für Entwicklungszusammenarbeit aus dem BMZ, dem Gerd Müller, von der CSU wurde er mitgenommen, irgendwie, ich glaube, nach Afrika, wo Kleider produziert wurden, und hat halt mit eigenen Augen gesehen, wie die Leute da knöcheltief in irgendwelchen Chemikalien stehen und irgendwie, was weiß ich, also da wirklich schlechte Arbeitsbedingungen hatten. Und dann wurde das, also man hat es gemerkt, das wurde zu sehr ein Thema, und genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Das war ja nicht so, dass ich vor meiner Ecuador-Reise nicht wusste, dass es Ausbeute gibt. Aber wenn du dann da selber irgendwie in der Schule stehst, was übrigens kein Einzelfall ist, ne? Diese Schule inmitten der Bananenfeldern, das ist halt wirklich flächendeckend. Also das ist kein Einzelfall, dass die Kinder da mit Behinderung zur Welt kommen. Und wenn du dann mit den Leuten redest, die da sitzen und mit den Beinen wackeln, zittern, Kopfschmerzen haben, Pickel haben, verzweifelt sind, weil sie irgendwie ihre Familie nicht sehen, weil jeder Kleinigkeit sofort entlassen werden, weil ihr Urlaub nicht bezahlt wird und so, dann geht dir das unter die Haut. Also dann ist das wirklich, zumindest wenn du ein einigermaßen emotionaler Mensch bist. Und das ist halt das, was ich bei Hubertus Heil auch glaube gesehen zu haben, dass ihn das wirklich gepackt hat. Und das muss dem Gerd Müller auch passiert sein. Er war ja früher wirklich ein ganz, ganz harter, rechter CSU-Politiker. Und seit er diese BMZ-Aufgabe gemacht hat und selber gereist ist und sich dann für den grünen Knopf eingesetzt hat und so weiter, ne? Und wirklich mit Herzblut teilweise gepredigt hat. Man kann sich das im Netz mal angucken, wenn er dann von seiner Hose erzählt und dann den Leuten auch erzählt, ey, wenn ihr jetzt einfach hier, keine Ahnung, 5 Euro für eine Jeans mehr ausgibt, oder sie kostet einfach nur 5 Euro mehr. Du musst ja jetzt nicht die Produktionsmarge irgendwie da multiplizieren. Du kannst ja dann wirklich die alte Marge nehmen plus das was der Fairtrade-Anteil kostet. Ne? Und dann ist es für den Endverbraucher gar nicht mehr so teuer. Und wie er dafür gekämpft hat, also deswegen glaube ich schon, dass man kann ja wirklich viel über Politiker schimpfen, aber ich glaube, da gibt es schon einige, die auch wirklich ein gutes Ansinnen haben. So,
ja, wenn der persönliche Kontakt einmal da war und man die Sache irgendwie nicht mehr los wird, ne? Das scheint offenbar einen Unterschied zu machen. Weil du es gerade sagtest, dass er dieses Beispiel bei der Hose angebracht hat. Wir haben hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dass eine normale Tafel Schokolade in Deutschland im Grunde nur, ich müsste selber nochmal reinhören, 4 oder 5 Cent teurer sein müsste. Und sofort ginge es den Menschen vor Ort, den Kakaoanbauenden, um Längen besser. Also es wäre ein völlig anderes Leben und Arbeiten. Aber auch da wieder das Problem, das ich eingangs geschildert habe, ein einzelner Laden macht es nicht, weil seine Schokolade 4-5 Cent teurer wäre.
Und das ist bei den Bananen, bei den Fairtrade-Bananen zum Beispiel ja genau das Gleiche irgendwie. Also der Fairtrade-Anteil ist, glaube ich, $1. Irgendwie, die, das ist 19 Kilo, ich weiß nicht, was der, ich glaube $8 oder so, das ist immer so ein festgelegter Preis, was so eine Kiste kostet. Und der ist ungefähr bei $8. Und $1 davon ist das, was schon wirklich das Schlimmste abwendet, ne? Also damit kann man schon irgendwie einigen Leuten helfen.
Ja, wie ist denn jetzt dein Eindruck? Das Lieferkettengesetz ist ja ein Thema von vor wenigen Jahren. Dein Treffen mit Hubertus Heil war ja auch so in der letzten Merkel-Legislatur sozusagen. Wie ist der Stand denn aktuell?
Der Stand zum Lieferkettengesetz?
Ja.
Ja, also das ist jetzt irgendwie auf den Weg gebracht, aber halt irgendwie ohne Ende abgeschwächt. Und da hat ja auch die FDP einen großen Anteil dran gehabt, dass sie das irgendwie sogar auf EU-weit irgendwie konterkariert haben. Und letzten Endes, glaube ich, muss da noch ganz viel nachgebessert werden. Und ich fand das auch ganz interessant. Hubertus Heil hat mir dann irgendwann gesagt, nachdem dann auch in Deutschland das Lieferkettengesetz beschlossen wurde, dass wir irgendwann mal ein Bier trinken müssen und darauf anstoßen müssen. Da habe ich gesagt, na okay, dann müssen wir aber auch noch einen Wermut dazu trinken, weil das ist ja nun ganz schön aufgeweicht. Und dann sagte er, ja, das ist richtig, aber er sagte, er hat das Beispiel genommen vom Mindestlohn. Das heißt, dass wir damals diesen Mindestlohn von 12 Euro hatten und dass das natürlich auch nicht ausreicht, aber wir haben diesen Mindestlohn erstmal festgesetzt und daran kann man weiterarbeiten. Und beim Mindestlohn versuchen sie es ja auch oder machen es ja auch. Und man kann nur hoffen, dass man da am Ball bleibt und nicht locker lässt, bis halt Menschenrechte wirklich geachtet werden. Also Also mir, sagte das ja eingangs schon irgendwie, was mir wirklich nicht in den Kopf geht, ist, dass man das so ausblenden kann, dass man irgendwie wirklich nur an, also dass man das mit diesen Menschen macht irgendwie. Also wir wissen das doch, dass da diese Ausbeute da ist. Und warum ist das so schwer, irgendwie da den moralischen Kompass richtig auszurichten?
Wie ist denn dein Eindruck, was den moralischen Kompass angeht? Was erzählen dir denn Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die vielleicht auch wirklich sehr stark aufs Geld achten müssen? Ist das Verständnis da und gleichzeitig das Gefühl von, was soll ich denn machen?
Also, ja, genau. Wenn ich also das ist ja genau das Problem. Also, was ich feststelle, also ich nehme ja auch mein so ehrenamtliches Amt als Kampagnenbotschafter von Oxfam sehr wörtlich und probiere diese Botschaft irgendwie weiterzubringen, möglichst niederschwellig und runtergebrochen. Und da stelle ich ganz oft fest, dass viele Leute sich oft darüber gar keine Gedanken machen. Oft haben sie vielleicht auch diese Zeit dazu gar nicht irgendwie, wenn sie zusehen müssen, dass sie ihr Leben gebacken kriegen müssen. Ne? Und von daher sehen halt auch viele, die halt auch sagen, ey, ich kann mir das doch gar nicht leisten, irgendwie im Bioladen einkaufen zu gehen und diese fairen Preise zu zahlen. Und dann sage ich, ja, das kann ich total gut verstehen. Das ist ja auch ungerecht. Aber dann engagier dich doch einfach auf eine andere Weise. Also ne, du könntest zum Beispiel bei Oxfam irgendwie aktiv werden. Ne? Da gibt es immer Aktionen. Wir haben zum Beispiel damals eine Aktion gegen Lidl gemacht, die sich übrigens tatsächlich auch verbessert haben. Da kann ich auch gleich nochmal zu kommen. Mhm. Also da haben wir also Aufrufe gemacht, irgendwie haben bei Lidl angerufen und sie auf ihren Verhaltenskodex angesprochen und aber gesagt, Mensch, da werden aber Menschenrechte bei euch geknechtet. Sie wussten das alle gar nicht. Also die hatten ja überhaupt gar keine Ahnung. Also wir dann haben zum Beispiel auch so kleine Etiketten gedruckt, Aussagen von Plantagenarbeiterinnen drauf waren, die wir dann an die Bananen, an die Weinflaschen aus Südafrika, an die Trauben gemacht haben und haben da halt auch die Aktivisten aufgerufen, sich diese Dinger zu bestellen und in die Supermärkte zu gehen und das auch zu machen. Heimlich, konspirativ, zack, 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 diese Dinger da verteilt, um Leute zu informieren. Und was wirklich interessant ist, das ist jetzt nur schon eine Weile her, dass ich da bei Oxfam angefangen habe, also das war 2014 oder so, glaube ich, habe ich angefangen. Und was interessant ist, ist, Lidl hat sich halt wirklich tatsächlich bewegt. Also da sind wirklich viele Sachen passiert. Die haben mittlerweile, glaube ich, eine Abteilung mit einer Menschenrechtlerin, die lustigerweise ganz viele dieser Forderungen, die Oxfam und andere Kampagnen oder andere NGOs hatten, haben sie auf ihre Agenda drauf. Natürlich nicht, weil das Oxfam oder die anderen NGOs gesagt haben, sondern das wollten sie natürlich aus eigenen moralischen Gründen machen. Aber gut, auf alle Fälle sehen wir das echt schon ziemlich als Erfolg. Und das spiegelt sich auch in diesen Oxfam-Supermarkt-Checks wieder. Das gibt ja irgendwie 2018 zum Beispiel, war Lidl völlig abgeschlagen. Also die haben halt irgendwie so, wie sie sich menschenrechtlich verhalten, irgendwie mal ausgewertet. Und da waren sie irgendwie bei 1% irgendwie damals und jetzt sind sie, glaube ich, bei 56% 22 gewesen. Und also haben sich eigentlich alle ein Stück weit verbessert, besonders Lidl. Reicht natürlich alles noch nicht, ne? Mhm. Und Edeka ist zum Beispiel Schlusslicht. Also die haben sich total gesperrt und die wollen von Menschenrechten, glaube ich, gar nichts wissen. So,
okay.
So macht es den Eindruck.
Das würde ich dich nämlich gerne, wo du das sagst, mal fragen. Ich bin natürlich, anderen wird es vielleicht auch so gehen, überrascht davon, dass dann ein Konzern wie Lidl dann doch sich diese Forderungen und Ansprüche von Oxfam ja buchstäblich zu eigen macht. Während man ja zum Beispiel bei Penny, dem Discounter der Rewe-Gruppe, ja ab und zu auch solche Initiativen mitbekommt. Ich sag mal zwei Beispiele. Neulich gab es eine große Veranstaltung, weil man jetzt offenbar Milch verkauft in den Penny-Märkten, von denen die Erzeuger auch gut leben können, also zu einem Preis, von dem die Erzeuger auch gut leben können. Dass allein das eine Nachricht ist, ist ja schon traurig genug. Parallel, ich habe da mit jemandem gesprochen, wird natürlich die andere Milch weiterhin im Regal verkauft.
Also ja, das klar. Nicht mehr. Also das so. Ist ein Stück weit Greenwashing, ne? Also,
ja,
aber wenigstens machen sie ja was. Also das muss man ja dann auch, man will ja, dass sie was machen. Also von daher kann man das jetzt ja auch nicht ganz wegbügeln, aber es reicht halt natürlich alles nicht und natürlich machen sie das aus marketingtechnischen Gründen in erster Linie, glaube ich.
Ja, also wenn man sich anguckt, es war auch Penny, die ja vor einiger Zeit gesagt haben, wir nehmen jetzt mal in einigen ausgewählten Filialen den wahren Preis für Lebensmittel.
Ja,
das waren dann, glaube ich, neun Lebensmittel bei einem Sortiment von 3.500, 4.000. Der PR-Effekt, der Öffentlichkeitseffekt war aber natürlich riesig.
Lidl hatte irgendwann dann mal angefangen und haben gesagt, sie möchten jetzt nur noch Fairtrade-Bananen verkaufen und keine anderen mehr. Und haben das dann irgendwann wieder eingestampft, weil der Konkurrenzkampf so groß war. Also es geht also nur so lange, bis die Konkurrenz nicht irgendwie dir probiert, da ans Bein zu pinkeln. Und das finde ich halt auch schwierig.
Kriegst du denn dieses Problem, du hast es eben Greenwashing genannt. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch den Ausdruck Rainbowwashing, je nachdem, worum es geht. Hm. Wie weit verbreitet empfindest du dieses Problem, dass es häufig eher um Greenwashing gehen könnte, als um tatsächliches Engagement? Wenn du zum Beispiel sagst, das Schlusslich ist, das passt ja vielleicht auch nicht unbedingt zur Wahrnehmung dieses Konzerns, der ja gerne sehr aufwendige Videos produziert, um sich gesellschaftlich zu positionieren.
Ja, du hast ja, also es gibt zum Beispiel bei Edeka Bananen, die WWF zertifiziert sind, die sich auf Rainforest wiederum berufen, die mit einem Pestizid behandelt wurden oder werden, ich glaube, das ist immer noch, Mancozeb heißt das, was verboten ist. Und wir waren mit dem Jorge Acosta mal im Landwirtschaftsministerium vom Cem Özdemir und haben das dann mal vorgetragen, weil wir halt nicht eingesehen haben, dass dieses verbotene Pestizid dann trotzdem wieder hier auf Umwege bei uns landet. Und da wurde uns gesagt, ja, aber die Richtwerte sind dann ja, also das Ding ist, dass es in Deutschland verboten ist, dieses Mangozep herzustellen, aber dann die Konzerne, die das herstellen, Bayer, keine Ahnung, wer das macht, die machen das dann halt in Kolumbien oder irgendwo, ne? Und dann geht es dann auch wieder auf die Felder. Und wenn das dann auf den Bananen drauf ist und wieder bei uns zu uns importiert wird, dann sind die Richtwerte so gering, dass es durchrutscht. Ach, aber so trotzdem, und das ist eine echt egoistische Herangehensweise, ne? Und das nenne ich dann schon Greenwashing. Also und ja, das ist halt irgendwie so eine Gratwanderung irgendwie. Ich glaube schon, also ich glaube auch, dass da in dieser Abteilung zum Beispiel von Lidl, da sitzen bestimmt Leute, die haben ja wirklich auch Experten eingeladen, promovierte Menschenrechtlerinnen, keine Ahnung, und die haben bestimmt auch Gutes im Sinn und machen da auch bestimmt dem Konzernchef gute Vorschläge, was man machen kann. Ne? Und der muss dann halt abwägen, wie wichtig sind ihm Menschenrechte und wie wichtig sind ihm seine Milliarden. So, und das ist dann das Ding. Aber wenn man sich dann auch mal überlegt, an dem Beispiel Millionen, Milliarden, was wir gerade hatten, irgendwie wie, wenn da irgendwie ein paar Millionen irgendwo für sowas reingesetzt werden und die dafür gefeiert werden, dann ist das Portokasse am Ende. Ich kann sowieso nicht verstehen, warum es Konzerne gibt, die so groß werden dürfen, dass dann wirklich wenige Leute nur noch die Macht haben. Dass es so reiche Leute geben darf, die einfach mit dem Geld was machen und dann noch gefeiert werden, wenn sie eine Million spenden und irgendwo hin. Und dann entscheiden sie ja auch noch, wohin sie das spenden. Siehe Elon Musk irgendwie. Der spendet quasi. Ja, genau.
Ja, auch siehe auch Schwarz. Ja. Da kommt ja, es langsam also, bei dir, die Rote Gourmet-Fraktion, dann doch, doch durch.
Also, wir haben das eigentlich immer auch so ein bisschen interpretiert als ein bisschen Revolution über den Tellerrand. Auf dem Teller ist ja das, was wir immer vor uns haben und da kann man sich ja mal mit befassen.
Ja, genau. Und Rubrik, ist das Stichwort für unsere ständige Rubrik hier, Ole. Die heißt so.
Tja, und was jetzt?
Und was jetzt?
Ole, was machen wir mit all diesen Infos, mit all diesen Insights, die wir hier gesammelt haben, wir beide?
Wir gehen in den Untergrund.
Ja, genau. Ja, wir gehen in den Untergrund und containern heimlich und werden dann irgendwann als Rentner geschnappt.
Genau. Und gehen in den Knast, weil wir Bananen aus dem Müll geklaut haben.
Ich habe gerade sogar ja bei der Recherche gelernt, man muss ganz vorsichtig sein bei dieser Container, sie nennt es jetzt mal Berichterstattung, dass das Ganze nicht zu sehr als Anleitung rüberkommt.
Also ich kann das genau anleiten, wie man das macht. Man geht einfach an einem Sonntag hin, hinter die Supermärkte und guckt mal in die Mülltonnen rein und nimmt sich die Sachen raus. So, genau, doch, das sollte man tun, weil Lebensmittel sind ja Lebensmittel und keine Sterbemittel.
Wenn man was Verbotenes tun möchte, was man natürlich nicht sollte.
Also warum sollen die in der Tonne verrücken? Also ich rufe ganz klar dazu auf. Also du kannst dich natürlich davon freimachen, aber ich bin ja dein Gast, ich kann das ja einfach so sagen.
Du kannst das einfach so sagen, ich bin dann auch nicht derjenige, der die Polizei ruft, wie es bei euch im Video ja passiert ist. Nein, ich wollte es natürlich viel unverfänglicher verpacken und dich einfach fragen, jetzt mal angenommen, man findet so wie du eine XXL-Packung eingeschweißtes Fleisch in einer Tonne oder bei sich zu Hause im Kühlschrank oder eben weggeworfenen Spargel. Wie gefährlich ist es denn jetzt, den Kram dann noch zu essen? Oder wie sicher kann ich mir sein, dass er noch nicht drüber ist?
Naja, also zum einen hast du ja tatsächlich das MHD drauf. Und wenn du jetzt einen riesen Schweinennacken, der bis heute oder bis gestern haltbar war, dann kannst du den durchaus noch essen. Außerdem wirst du es ja spätestens dann merken, wenn du es aufmachst und mal deine eigenen Sinne verwendest. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch das, was damals, glaube ich, Julia Klöckner oder so, als sie noch Verbraucherministerin war, gesagt hat, ja,
Landwirtschaft,
ja, und Verbrauch. Ja. Also es war, glaube ich, beides, meine ich, oder? Also egal, das ist jetzt irgendwie anders geregelt.
Ich weiß nur noch, dass sie Nestlé-Videos gemacht hat.
Genau, Nestlé-Videos und also die Lobbyistin, als die Lobbyistin.
Genau.
Also sie sagte ja irgendwie, dass man erstmal, bevor man das wegschmeißt, weil das sind ja irgendwie, die meisten Sachen werden ja aus dem Haushalt weggeschmissen und da solle man doch irgendwie mal erstmal gucken, bevor man, wenn das MRD abgelaufen ist, wo sie ja grundsätzlich mit Recht hat. Aber dann frage ich mich, warum die Tafeln dann nichts annehmen dürfen, wo das MHD irgendwie überschritten ist. Und es ist ja auch so, dass ich zum Beispiel als oder jemand aus dem Lebensmittelgewerbe, der darf ja auch sagen, okay, könnte ja ein neues Mindesthaltbarkeitsdatum darauf machen, beziehungsweise dann bin ich halt dafür verantwortlich. Aber jetzt bei Spargel selber, also frisches Gemüse hat ja kein MHD, also das MHD auf den Lebensmitteln ist dann quasi der Schimmel, die Matsche irgendwie, wenn sie vergammeln. Also daran kannst du das sehen. Und auf der einen Seite, da bin ich jetzt auch zwiegespalten, auf der einen Seite finde ich, ist es ja ein Glück, dass die Supermärkte quasi auch diesen Müll nicht trennen müssen. Das heißt, da geht ja die Paprika mit der Plastikfolie direkt in den Müll. Ne? Wir zu Hause trennen das irgendwie, einmal gelber Sack, einmal Biotonne. Und das ist da nicht so. Das ist natürlich für alle die Containern ein Segen, weil das dann nicht alles so vermatscht ist. Oder dann hat man das halt, hat man nochmal die Umverpackung. Aber eigentlich auch ein Unding, ne? Wieder zwischen Industrie und dem Endverbraucher der Endverbraucherin unterschieden wird.
Dann nehme ich doch jetzt mal mit aus unserer Rubrik. Und was jetzt? Benutzt die Nase, wenn ihr Lebensmittel findet, wo auch immer, auf legalem Wege oder auf Holes. und riecht mal, ob ihr sie noch verwenden könnt. Und wenn zu Hause was übrig bleibt und ihr euch sicher seid, das ist noch in Ordnung, dann kann man das tatsächlich auch spenden oder halt dann doch noch länger verarbeiten, als wir gemeinhin bei vielen Sachen meinen. Also das geht tatsächlich. Und selbst im Labor habe ich gelernt, selbst Lebensmitteltechniker riechen als allererstes an den Proben und werfen dann die Maschinen an. Also von daher, die Herangehensweise ist durchaus richtig. Und außerdem,
genau, was man zum Beispiel auch machen kann, ist, man kann ja auch seine HändlerInnen oder die Leute im Supermarkt fragen, sag mal, habt ihr auch Bio- und Fairtrade-Bananen? Und immer wieder fragen, weil irgendwann klettert das dann die Leiter auch hoch, ne? Bis zum Filialleiter, vom Filialleiter bis zur nächsten, keine Ahnung, Sitzung, wo sie da mit der nächsten höheren Stufe unterwegs sind.
Und so. Ja, und so frei sind ja sogar Filialleitende bei Discountern, dass sie durchaus ja schauen können, was läuft in ihrer Filiale vielleicht sehr gut als Lebensmittel oder wird stark nachgefragt und bei der Nachbarfiliale desselben Konzerns nicht. Da dürfen die ja durchaus drauf reagieren. Also es ist wie bei den Preisen und den Sonderangeboten. Am Ende kann man schon versuchen, mit den eigenen kleinen Schritten einen großen Unterschied zu machen.
Ja.
Irgendwann.
Ja, und engagieren kann man sich. Wie gesagt, geht zu Oxfam oder macht irgendwas, was demokratieförderlich ist. Und dann sind wir schon ein großes Stück weiter. Wir müssen, um diese Demokratie ja auch zu schützen, müssen wir uns ja auch daran beteiligen. Und das kann man über NGOs, über Engagement machen. Und das ist, finde ich, erstmal kann sich jeder wirklich seinen Bereich aussuchen, wo er was ihn interessiert, was er stark findet worin er stark ist. Und das ist das, was wir brauchen.
Ja, und jetzt sind wir ja übrigens gerade auch in einem Bundestagswahlkampf, der vermutlich dann nach Weihnachten und oder Neujahr so richtig losgeht. Und Lebensmittelpreise dürften dort ja auch gerne ein größeres Thema werden und auch sich daran zu beteiligen, dass es eben hier womöglich dann ein größeres Gesprächsthema wird. Auch das ist ja dann ein Beitrag.
Ja, und auch der Klimaschutz dahingehend. Ne? Also das hat ja, also die ganze Lebensmittelbranche, die hat ja sehr, sehr viel mit Klimaschutz zu tun. Ne? Also ne? Fleisch.
Ja, oder wenig.
Oder, ja. Eigentlich hast du recht, ja. Aber das kann man ja ändern. Also muss man dann einfach nur vernünftig wählen.
Ole, vielen Dank. Bevor du jetzt noch eine Wahlempfehlung aussprichst, was du natürlich auch machen kannst. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, das liegt auf der Hand.
Ja, womöglich schon und wenn nicht, dann in der Biotonne.
Ja, vielen Dank und auch vielen Dank an dich, dass du mit deinem Podcast so viele Sachen aufdeckst. Das ist sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass du ganz viele Leute erreichst.
Ja, danke. Das hoffe ich auch. Das kann ich sagen. Ole, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sprechen uns demnächst hier einmal mehr.
Das wäre toll.
Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht gehen wir auch mal zusammen Containern. Ich habe es noch nie gemacht und es.
Ja, oder vielleicht auch mal ein alkoholfreies Bier trinken oder so.
Ja, ein alkoholfreies Bier trinken wir dann ganz in Ruhe. Ole, mach's gut. Und ihr schaut bitte alle mal in die Shownotes. Da verlinke ich nämlich dann unter anderem Oles YouTube-Kanal, ein paar mehr Infos über ihn, über das Lieferkettengesetz und so weiter und so weiter. Und schaut gerne auch mal auf Steady vorbei, denn den Podcast hier und die Arbeit dahinter, die könnt ihr auch dort unterstützen mit Abos. Also, vielen Dank. Kann man übrigens auch zu Weihnachten verschenken. Also, nur mal so als Idee. Also, Ole, vielen Dank und wir hören uns hier bald wieder.
Korrekt. Tschüss. Bis dann.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.